Andi, gehst du gerne auf Hochzeiten?
Ah, Thema Hochzeiten. Ja, eigentlich schon, ja. Ich war lange nicht mehr auf einer, muss ich sagen.
Nee, es gab so einen Run auch in meiner Bubble hier, wo irgendwie gefühlt jeden Sommer drei waren. Mhm. Jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Weiß nicht, ob es jetzt kommt jetzt die Zeit der Scheidung vielleicht oder so.
Oh, das wäre bitter. Aber ich weiß nicht, also ich gehe gerne auf Hochzeiten und ich würde auch mal gern wieder bald auf einer eingeladen werden. Das fände ich ganz schön.
Fände ich auch total schön, weil ich finde die Atmosphäre da irgendwie immer ganz besonders. Also es sollen ja immer besondere Abende sein, aber ich finde man, also auch bei Hochzeiten tatsächlich, wo ich gar nicht so viele kenne, das finde ich irgendwie auch ganz cool, wenn man irgendwie von irgendwem eingeladen wird, wo es vielleicht so einen großen Freundeskreis gibt, wo man gar keinen Überblick so hat. Und auf Hochzeiten kann man, finde ich, super gut Menschen kennenlernen. Das finde ich super.
Aber dafür, du hast auch schon ein Ehegelübde abgegeben, richtig?
Das ist korrekt, aber ohne Feier.
Ja, genau, ohne Feier. Aber also du hast auch niemanden gehabt, der mit dir so Spiele spielt, ja?
Nein. Oh Jesus, please not.
Und du hat das denn vielleicht deine Frau zur Hochzeit gemacht, dass die so etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues mitgenommen hat? Und
nein.
Dann vielleicht noch ein Penny im Schuh?
Nein, also wir haben das aus recht pragmatischen Gründen gemacht. Das klingt jetzt sehr unromantisch, um mal hier aus meinem Privatleben zu erzählen. Und
für die Steuer.
Für die Steuer und um diesen Vaterschaftsanerkennungsbums nicht zu haben. Und genau, wir hätten auch einfach nur schnell was unterschrieben, wenn es gegangen wäre, aber das in Köln kaufst du immer eine Zeremonie mit ein. Und
dann
müssen wir das einmal über uns ergehen lassen. Weil eigentlich finde ich das nicht so toll, wenn dann irgendwie so eine Standesbeamtin oder sowas dann so Weisheiten gibt. Und sie wissen ja, Beziehungen, da muss man immer dran arbeiten, weil sonst fährt das gegen die Wand. Und denken Sie immer dran, Arbeit ist auch was Positives. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass das ein Leben lang hält. Das sind Sätze, die ich nicht so richtig gerne hören möchte auf einer Hochzeit oder generell. Also weiß ich nicht, zumindest von einer fremden Frau.
Genau, also man kann sich da bei 37 Bier mal irgendwann drüber unterhalten, das total schlau finden, was man da so sagt, aber man möchte das nicht nüchtern in einem Amt hören.
Nee.
Ja, kann ich gut verstehen. Also ich finde, dann lass uns doch lieber mit fiktiven Hochzeiten auf irgendwelchen Planeten operieren.
Weil das ist das Schöne, das ist das Schöne an dieser Folge. Man kann ja so ein bisschen dieses Gefühl vielleicht auch ein Stück weit nachleben, was man so hat auf so Hochzeiten. Ne? Also wir dürfen ja einmal mit feiern jetzt hier. Also nicht ganz, aber so ein bisschen zumindest.
Genau. Und das werden wir jetzt ausgiebig tun, würde ich sagen.
Yeah. Let's party.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur vierten Folge Star Trek Lower Decks, die lautet Something Borrows, Something Green in diesem Falle und ist 1:1 übersetzt, ne?
Ist 1:1 übersetzt mit etwas Geliehenes, etwas Grünes.
Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Ich habe weder was Geliehenes noch was Grünes an. Lass mich nochmal gerade an mir heruntergucken. Nein, das ist tatsächlich so. Aber immerhin was Blaues. Ich hatte was Blaues mit dabei.
Ich habe gerade einen Kopfhörer auf dem Ohr, den ich vom Discovery Panel aus geliehen habe. Dementsprechend bin ich da besser vorbereitet als du. Aber was Grünes habe ich nicht an.
Bist du nicht das Discovery Panel? Kannst du vom Discovery Panel Dinge leihen?
Ja, das Discovery Panel, das ist sind wir alle. Auch ihr da draußen. Ja. Obwohl ihr gerade, das ist geil. Obwohl ihr gerade tatsächlich kein Feedback geben könnt, zumindest nicht auf unserem Blog discoverypanel.de, was sich allerdings soeben geändert hat.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zurück in einer abgespeckten Version unserer selbst, aber immerhin, ihr könnt uns wieder erreichen unter eurer Lieblingsdomain discoverypanel.de. Ihr findet dort die Folgen, also fast alle, nicht alle, aber fast alle, ist gar nicht wahr, ihr findet alle Folgen, es sind alle Folgen da, man muss sich nur durchscrollen, was richtig Bock macht.
Es gibt keine Kategorien.
Genau. Ja. Ihr findet alle Folgen, die ihr dann so auch im Web anhören könnt. Und ihr könnt sogar kommentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, genau. Ihr könnt kommentieren und damit haben wir wieder so ein bisschen eine Heimat der Community. Man muss allerdings eine kleine Einschränkung machen. Wenn wir unsere neue Website an den Start bringen und das ist jetzt quasi unsere Entscheidung, wir werden die alte nicht wieder reparieren.
Neue Website? Hast du gerade von neuer Website gesprochen?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Wenn wir unsere Website relaunchen, wir werden sie nicht mehr reparieren. Ja, man sollte auch nicht die ganze Zeit an irgendwas Altem rumschrauben, wenn man was Neues haben kann.
Ja, das ja, ist, ja genau. Das ist ja, warum sollte, ich überlege gerade, ob ich das Autofahren aufgebe, also das Auto besitzen, nicht das Autofahren, das Auto besitzen aufgebe, ja. Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir das Webseitenbesitzen aufgeben.
Ja, das haben wir ja gerade gemacht.
Deswegen das stimmt.
Leihen wir uns gerade eine Website von unserem Anbieter.
Ja.
Aber wir werden schon wieder, glaube ich, anstreben, in einen Besitz einer Website zu kommen. Und die wird dann neu sein und nicht irgendwie an dem alten rumkram. Das heißt allerdings auch, dass ihr könnt jetzt wieder mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt uns Feedback geben.
Ja.
Allerdings werden die Kommentare, wenn wir die neue Website launchen, ins Nirvana verschwinden. Beziehungsweise nein, sie werden weiterhin da sein, aber halt auf dieser Plattform, die dann keiner mehr aufrufen wird.
Ja, oder kann. Ja, das ist ein Problem, aber wir können nicht alle eure Probleme lösen. So.
Genau, wir können nicht, genau. Also jetzt seid auch mal zufrieden. Weißt du, dass ihr jetzt schon wieder anfangt zu meckern, ne? Das ist jetzt wirklich
ist
nicht okay.
Es ist so. Immer dasselbe, weißt du? Das ist so irgendwie, aber das Wort Community ist halt hier auch groß geschrieben.
Wegen es wird eigentlich immer groß geschrieben eigentlich, ne?
Ich dachte, das ist so komplett ist groß in wie heißt das, Versalien, ne? wenn man sich so anschreit. Community! Ja.
Community! Ja, genau. Also es gibt kein Feedback zur Episode The Cradle of Vexilon, die ich, hast du auch das Problem, dass immer, wenn du In The Cradle of Vexilon liest, du den Ohrwurm kriegst von By the Rivers of Babylon? Ich denke die ganze Zeit so, In the Cradle of Vexilon.
Nee, bisher nicht. Ich habe das In the Cradle.
Das passiert mir seit einer Woche.
Ja, wirklich. Ich habe dieses In the Cradle-Lied im Kopf, wo wir ja noch irgendwie auch zumindest da Feedback bekommen haben. Ich glaube, es war in der Telegram-Gruppe. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo nochmal unsere Songs verifiziert oder falsifiziert, verifiziert worden sind, die wir angesprochen haben. Also das Eric Clapton-Album und Cats in the Cradle und was haben wir sonst noch angesprochen?
Ja, Cats in the Cradle ist original von Cat Stevens.
Genau, Cat Stevens. Ja. Oh. Gut. Ja, schöner wird's nicht. Übrigens, ihr könnt auch wieder aufhören.
Ich versuche gerade nochmal zu suchen.
Ja.
Hier steht, das Original wäre von Harry Chapin.
Den kenne ich nicht.
Johnny Cash.
Ja, Johnny Cash hat alles.
Roses hat's auch mal gemacht.
Wer erinnert sich noch an Roses? Mal kurz alle aufzeigen.
Ja. Ach komm, jeder erinnert sich an Roses. Die sind immer noch up to date.
Wirklich?
Ja, war nicht hier der dieser ZDF, der ZDF-Star? War der nicht auch bei Roses?
Wer ist denn der ZDF-Star? Thomas Gottschalk?
Nein, der neue ZDF, der neue Thomas Gottschalk, Giovanni Zarella. War der nicht auch Teil von Broses?
Ja, der war auf jeden Fall in so einer Castingband. Es kann gut sein, dass es Broses war, ja.
Und dieser Blonde, der immer hier die Silvester-Shows macht und sowas?
Welche
und
so Silvester-Shows?
Ja, dieser Blonde da.
Ross
Anthony.
Ross Anthony, genau. Dankeschön. Genau. Ja, ja. Stimmt, der war auch, glaube ich,
komm, da. Broses waren richtige Stars und sind's immer noch.
Naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Zumindest sind aus ihnen sowas wie CDEF-Promis geworden, was man von den anderen nicht so richtig, vielleicht noch gerade so die No Angels, aber nee, nicht wirklich.
Ich würde jetzt gerne mal wirklich wissen, wer von Broses, wer war denn noch dabei?
Aber was weiß ich? Fragt du das Internet?
Ja, versuche ich ja gerade. Also, Shayem war auch da. Shayem. Shayem Joyce.
Bro, wie wird denn Broses geschrieben? Broses Band. Wer ist Shayem?
Bro, Apostroph, Sis.
Brothers and Sisters. Waren denn noch Sisters bei?
Ja, ja, da war Indira Weiss, die kennen wir auch noch.
Ja, klar, ne? Sicher. Die macht
die war
auch
im,
noch hier
im,
Moderationen.
Im Dschungel.
Ja, gut. Stimmt.
Feis kenne ich nicht mehr. Und Hila Bronstein kenne ich auch nicht mehr. Aber Giovanni Zarella ist also das ist die neue Carmen Nebel, möchte ich sagen.
Ich glaube, du übertreibst, aber
Nein. Ich übertreibe wirklich nicht. Der ist wirklich das ZDF-Gesicht mittlerweile. Der hat da so die Samstagsabendshows.
Also ich sehe ihn immer auf der Hör-zu-Werbung ist es, glaube ich, in der Stadt so. Litwas sollen, die Digitalen.
Der ist wirklich die neue Carmen Nebel.
Also der macht da hier so Schlager oder was?
Ja, genau, der macht die Giovanni Zarella Show, heißt es.
Und da gibt's Schlager oder was? Ich frag nochmal.
Ja, das ist. Sie ist die Nachfolgesendung von Willkommen bei Carmen Nebel. Steht bei Wikipedia, exakt so.
Das ist ja fürchterlich. Also auch für ihn.
Nein. Guter Mann, der Giovanni. Der hat auch Janaina geheiratet. Und
haben die nicht ihre Hochzeit, Janaina, wo wir eben bei Hochzeiten waren, haben die nicht ihre Hochzeit vollständig in die Öffentlichkeit getragen?
Das kann gut sein. Aber wir lieben Janaina.
Ja.
Sie war damals bei Viva, bei Giga immer.
Ja, Giga war ja nicht so mein Medium. Also ich war ab und zu mal da, aber ich glaube, du bist da mehr mit in Verbindung getreten.
Ja, ich habe gerne Giga geguckt.
Deswegen magst du hier auch die ganzen Jungs von Dingsbums auch Rocket so gerne. Beans. Rocket Beans, genau.
Mhm. Ja, so ein bisschen, genau.
Ja. Kann ich schon nachvollziehen. Aber Carmen Nebel finde ich jetzt tatsächlich so.
Wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen? Ich weiß überhaupt, wie sind wir denn zu Bros?
Du hast erzählt, dass Cats in the Cradle auch von Bros genau. gecovert worden
ja,
ist.
Genau. Ja. Ja,
nach diesem interessanten Fakten. Sackgasse jetzt. Ja, das ist eine völlige Sackgasse. War eine Sackgasse. Sackgasse.
Ja.
Durch die hohle Gasse sollst du gehen. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, da ist irgendwie jetzt zu wenig Fleisch an dieser Folge, als dass wir schon in die Folge reingehen könnten. Aber es wird auch nicht mehr, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Oder wir erzählen halt irgendeinen Bums hier, ne?
Nein, das wird noch früh genug passieren in dieser Folge. Lass uns mal einfach kurz in das Team hinter der Folge einstarten, ja?
Wie man so sagt in der Formel 1, ja.
Ja, richtig. Die Autorin dieser Folge ist Grace Parra Jenny. Die hat in der letzten Staffel schon Hear All Trust Nothing gemacht. Ist auch Autorin für Mike McMahons andere Serie, Solar Opposites, und war außerdem festes Teil des Writers Rooms der Comedy Broke. Und ich habe dir letzte Staffel schon ein bisschen was darüber erzählt. Die hatte früher YouTube-Shows, hießen Big Opinions with Grace Parra und Pretty Strong Opinions with Grace Parra. Da kommentiert sie so das Zeitgeschehen.
Sie ist meinungsstark, ja.
Sie ist meinungsstark und witzig, tatsächlich. Und dich wird dementsprechend nicht überraschen, dass sie auch Schauspielerin ist, unter anderem ebenfalls in dieser Comedy Broke in einer wiederkehrenden Rolle und wird als Co-Producerin geführt seit der dritten Staffel Lower Decks. Genau. Mhm. Hier eben mit ihrer zweiten Episode. Anders als Bob Suarez, der ist Regisseur und das ist seine siebte Regie. Die letzte ist aber schon ein bisschen her. Das war in Staffel 2, die legendäre Wettstutsch-Folge. In dieser Staffel wird er aber noch eine Folge machen. Das heißt, he's back, kann man sagen. Der war in der Vergangenheit vor allen Dingen Storyboard-Artist bei diversen animierten Formaten. Und das scheint so ein Ding zu sein. Ne? Also Storyboard-Artists hatten wir immer wieder, ne?
Ja.
Dass die dann auch irgendwann Regie führen. Führt auch Regie bei Solar Opposites und hat vielleicht auch da schon mit Grace Parra Jenny zusammengearbeitet. Wer weiß. Der hatte eine Emmy-Nominierung schon.
Oh.
Und zwar für seine Regie für die Folge Disclosure, The Movie, The Musical. Also eine Musical-Episode von der Netflix-Serie Big Mouth.
Sagt mir nichts. Aber wir lieben Musical-Episoden.
Ja. So, genau. Und Bob Suarez war für einen verantwortlich. Ist auch mal nicht so schlecht.
Nee.
Ja. Und wenn du möchtest, können wir dann schon in die Folge reinstarten.
Das können wir gerne machen. Ich schmunzel nur, weil sie so anfängt wie so viele Folgen in letzter Zeit, aber bitte.
Genau, wir sehen mal wieder ein Raumschiff, wir sehen mal wieder eine Lower Decks Abteilung eines Raumschiffs, diesmal sind es die Orion. Erstmal das Raumschiff selber sieht von außen sehr Orion-mäßig aus, ändert so ein bisschen den, die wir in der Enterprise-Episode Borderland gesehen haben. vierte Staffel, vierte Folge. Der hat aber so unten so ein paar Arme, hast du die gesehen? Also da sind unten so ein paar Arme dran an diesem Schiff.
Habe ich bestimmt gesehen, ja.
Und das wiederum ist, das sieht man in Borderland nicht, aber das sieht man in der TAS-Episode The Pirates of Orion. Und da sind ganz, ganz viele Anleihen hier in diese Episode rausgeflossen quasi. Also von da in diese Episode geflossen.
Ja, verstehe. Also hier bei uns sind sie quasi reingeflossen, aber aus der Episode sind sie rausgeflossen.
Genau. Und es sieht so ein bisschen aus wie Greifarme. Also ich frage mich, ob diese Orions dann so Packlet-mäßig auch Technologie von ihren zerstörten Schiffen aufsammeln irgendwie.
Oder sie können damit vielleicht kleine Schiffe auch festhalten.
Möglich, genau, um sie dann auszurauben.
Ja, und zu säubern
quasi.
Räubern.
Ja, also wir sehen drei Orion Lower Decker, die sortieren so ein bisschen Beute, sprechen über ihre Ambitionen. Übrigens sind das ja die ersten Lower Decker, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ne? Also die Orions kamen ja nicht in Wedge-Dutch vor. Ne?
Ja.
Im Gegensatz zu den Klingonen und den, was haben wir denn alles gesehen?
Oh.
Klingonen, die,
so lange her.
Nee, das war ja jetzt hier in dieser Staffel alles.
Ja, aber es fühlt sich trotzdem zu lang her an.
Die Romulaner haben wir gesehen. Obwohl, sind die in Wedge-Dutch vorgekommen?
Ist ja, zu lange her.
Ja. Ja, okay.
Ah.
Was die Orions angeht, auf jeden Fall hier, wir sehen erstmal Tätowierung, ne?
Ja.
Bei diesem einen Lower Decker, der heißt Rizik. Und das Schöne ist, mit diesen Tätowierungen, das ist der erste Teil vom Orion-Alphabet. Wir sehen dieses Orion-Alphabet immer wieder in dieser Folge. Also wir sehen diese Original-Orion-Schriftart, auch die ist in dieser Enterprise-Episode Borderland eingeführt worden.
Mhm.
Das ist übrigens eine Eric Soong-Folge, ne? Also das ist, da spielt Brent Spiner mit als Eric Soong.
Ah, was?
Mhm. Ja. Es ist wirklich, vierte Staffel Enterprise, das ist die Staffel, die ich von ganz Star Trek am seltensten gesehen habe. Also ich weiß noch, dass ich die einmal gesehen habe, da hat es mir extrem gut gefallen, da war ich total traurig, dass Enterprise vorbei war. Danach habe ich sie nie wieder gesehen.
Ich muss da auch nochmal dringend ran, auf jeden Fall. Der Herbst kann kommen. Ach so, wir sind schon mittendrin.
Wir sind mittendrin, ja. Hat man gar nicht gemerkt, weil letzte Woche war noch Sommer.
Gefühlt, ja.
Ja, wir sehen da so ein bisschen, was die so geplündert haben. Ne? Ein Buttlet, also offensichtlich waren die auch bei den Klingonen. Ne?
Mhm.
Dann so eine Reihe von Typ-2-Phasern, Sternflotte 24. Jahrhunderts. Wir sehen so eine vulkanische Harfe, so eine Lyrpa.
Mhm.
Noch einen anderen Typ 2 Phaser, 23. Jahrhundert, also die haben auch da teilweise ein bisschen Antiquitäten rumliegen, so ein Phaser-Gewehr, und unterhalten sich so ein bisschen, ne, über ihre Ambitionen. Ja, was machen wir denn? Ich werde jetzt auch mal Captain irgendwie, und dann der eine schwärmt, ne? Boah, habt ihr gesehen, dass Malir große Metallstücke an ihrem Kopf befestigt hat?
Ja.
Das kennen wir auch aus Borderlands, ne, dass die Orion das teilweise machten, ne, so Körpermodifikationen mit Latein, genau.
Laternen.
Metall.
Ja.
Ja. Und er sagt dann auch, ja, ich glaube, ich gucke mir das ab, ne, und die anderen sagen so, ja, toll, du willst dir das abgucken. Und er sagt so, ja, ich bin ein Pirat, ich muss Sachen klauen.
Har, har.
Genau. Und die anderen machen sich drüber lustig, wäre nur ein Plagiat. Frage. Ist ein Plagiat nicht auch Diebstahl?
Ja.
Also,
man spricht recht, auch, oder? Genau. Wer spricht auch von Piraterie, oder? So, also,
ja.
Weiß nicht, ja.
Ja, also ich finde, Rizik hat ganz klar recht.
Absolut.
Müssen wir jetzt eigentlich bei diesen Szenen, die da immer wieder gezeigt werden von diesen Spezies, müssen wir da irgendwann über Speziesismus sprechen? Weil die so alle Klischees erfüllen, irgendwie?
Aber das ist ja das, was Lower Decks macht, Klischees erfüllen, oder? Also, oder mit Klischees spielen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das zielführend ist.
Also ich glaube, meine Antwort wäre auch nein.
Ja.
Weil es ja durch Tendi auch hinreichend gebrochen wird, eigentlich, dieses Klischee.
Eben drum, ja. Okay.
Dann ertönt ein Alarm und wir gehen auf die Brücke des Orion-Schiffs. Da sehen wir auch diesen Captain's Chair, der wiederum eine ähnliche Form hat wie der in The Pirates of Orion von TAS.
Mhm.
Auf der Brücke absolute Aufregung, weil wir haben da eine Captain, eine Captess quasi.
Ja. Okay.
Die übernimmt das Steuer, verfolgt ein rätselhaftes Raumschiff. Und dieses Raumschiff kennen wir es, nämlich das mysteriöse Raumschiff, das all unsere Lower Decker quasi aufgemischt hat. Hier ist es aber ein bisschen anders, weil die Orions es erstmal selber verfolgen.
Ne? Ja.
Fordern dann auch die Deaktivierung der Energie und das Stoppen. Die Crew arbeitet gut mit der Captain mit. Und plötzlich ändert sich die Lage. Das Raumschiff dreht sich um, richtet Waffen auf das Orion-Schiff. Die Captess befiehlt noch das Hochfahren der Schilde. Aber das Orion-Schiff verliert, wie so viele Schiffe vor ihm, Energie. Die Crew arbeitet noch an der Energieumleitung. Aber zu spät, das Raumschiff feuert einen Strahl ab und zerstört das Orion-Schiff. Und die Situation endet in absoluter Zerstörung.
Ups.
Also. Genau wie, ich habe es mir hier extra nochmal aufgeschrieben, genau wie das den klingonischen Bird of Prey,
ja.
IKS Chita, die hatten wir aus Wedge-Dutch schon gesehen, und das romulanische Schiff in I Have No Bones Yet, I Must Flee. Also wir sind hier Nummer 3 quasi.
Ohne dass wir irgendeine Ahnung davon haben, was da jetzt wirklich hinterstecken könnte, nach wie vor, es bleibt ein Mysterium, was wahrscheinlich uns noch ein bisschen begleiten wird.
Was ist deine Theorie? Stand jetzt?
Boah, so richtig habe ich ehrlich gesagt noch keine, weil es müsste ja entweder irgendwie eine ganz neue Spezies sein oder, also es sieht ja auch nach nichts aus, was wir schon irgendwie kennen, ne? Also es ist ja, hat ja eine ganz komische Konfiguration, dieses Schiff. Dann ist es eigentlich eher klein und nicht groß, was finde ich auch ungewöhnlich auf jeden Fall. Und dann ist es halt, also es stellt sich halt die Frage, wer hat ein Interesse daran, so viele Schiffe einfach mal kommentarlos zu killen? Also das würden mir jetzt spontan nur die Borg einfallen, aber die sind es eher nicht, würde ich jetzt hier mal vermuten.
Würde ich auch nicht denken.
Also vielleicht haben wir es am Ende wirklich mit jemand ganz, ganz Neuem zu tun.
Das glaube ich nicht.
Nein?
Nee. Also erstmal möchte ich sagen, wir sehen wieder keine Leichen und ich bin mittlerweile, weil wir nie Leichen sehen, sehr, sehr sicher, dass die alle weggebeamt werden, dass die nicht alle sterben.
Ja, aber das Schiff ist ja mini klein, die werden ja nicht auf dieses Schiff gebeamt.
Ja, aber die Schiffe, die da überfallen, sind auch nicht groß.
Hm. Aber die haben wir, wir haben ja dann jetzt schon ein paar Besatzungen an Bord.
Ja, oder die werden halt irgendwo abgeliefert. Also ich bin mir mittlerweile sicher, dass die alle weggebeamt werden. Weil dieser Strahl sieht auch nicht so aus, als würde das irgendwie, als würde das alles explodieren. Also eher gleiten die nach hinten, wenn man diesen Strahl sich genau
anguckt, das Bild. Das hat man diesmal eigentlich relativ gut gesehen, ne?
Ja. Ich glaube mittlerweile, also ich habe eine Doppeltheorie, A und B. Theorie A wäre Sektion 31.
Nee. Ja, aber nee.
Und Sektion B wären meine Supercomputer.
Nee. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Vielleicht ist es doch was hier denn? dieser Schlumpf aus... Ah nee, der wurde ja gefressen. Verdammt.
Der Schlumpf?
Dieser Kerl aus hier Zoo-Dingsbums. Wie heißt der noch gleich? Na, wo Mupsi auch drin war.
Der?
Na, der kann ja sein, dass der Spezies. Genau, ja, ich weiß, der wurde gefressen.
Wurde die Knochen getrunken.
Aber es hätte sein können, oder es könnte ja auch sein, dass es so jemand ist, der quasi Spezies sammelt.
Das könnte wirklich sein. Aber das Thema hatten wir ja schon in dieser Staffel.
Das stimmt. Aber, ja, das stimmt.
Warum wehrst du dich so gegen die Supercomputer?
Weil du diese Theorie in wie vielen Serien jetzt schon versucht hast unterzubringen und wenn sie jetzt kommt, dann wäre es ein bisschen wie so ein Sechser im Lotto.
Nee, ich habe sie immer versucht in Lower Decks unterzubringen. Sie hat nur Verbindungen zu Picard, das stimmt. Und außerdem, das Thema Supercomputer hatten wir auch schon bei Discovery in Staffel 2. Ne? Das verdrängen wir gerne, aber im Prinzip hat da ein Supercomputer versucht, die
ich weiß, das Universum zu zerstören. Genau, richtig, ja.
Aber ich, also in Lower Decks werden die alle zusammengekarrt. Sie wurden uns schon mehrfach alle gezeigt in diesem Daystrom-Institut.
Aber warum soll es denn Supercomputer Raumschiffe kapern, Crews kapern, Raumschiffe zerstören?
Weil der die Spezies, der will irgendwas mit den Spezies machen.
Ich bin nicht überzeugt. Aber wenn es ein Supercomputer ist, dann gebe ich dir einen aus.
Okay, das finde ich gut. Das machen wir so. Lass uns nochmal kurz über die Orions reden, weil ich so ein Stück weit über diese weibliche Captain da gestolpert bin, die ich eigentlich einen ganz guten Charakter schon fand, weil ich finde, sie war auch gut gezeichnet irgendwie.
Ist eigentlich die Lower Deckerin, wo wir gerade davon reden, wenn wir ist die Lower Deckerin da von Tony Newsom gesprochen worden? Ich hatte irgendwie das Gefühl, das klingt alles gleich.
Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht nachgeguckt. Ich hab einen Gast da nachgeguckt.
Ja.
Das sage ich, das werde ich ja nachher noch sagen.
Okay.
Aber das habe ich nicht nachgeguckt.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hätte ja sein können.
Nee, die weibliche Captain. Das hat mich nochmal daran erinnert, dass wir in Enterprise ja tatsächlich eingeführt bekommen haben, dass die Frauen bei den Orions gar keine Sklavinnen sind.
Ja.
Die tun nur so. Denn die Orions haben eine Matriarchie.
Sag mal nicht Matriarchat?
Ein Matriarchat.
Richtig. Ich weiß nicht. Ich kann das eh nicht sprechen wegen jetzt CASDHs. Das ist ein bisschen schwierig für mich.
Das ist so. Das ist mit Matriarchat.
Matriarchat.
Und in der Enterprise-Episode Bound,
ja.
Da wurde eingeführt, dass die Orions eben so ein Matriarchat haben und die Frauen die Männer mit Pheromonen kontrollieren.
Mhm.
So. Und damit, also im Endeffekt war das, glaube ich, ein Versuch, dieses sexistische Bild von Orion mit den Lustsklaven auf Tos aus Tos zu revidieren.
Ja.
So, ja, die treten als Sklaven auf, aber nur um die Männer im Endeffekt dann doch zu kontrollieren. Wenn man allerdings mal komplett über Star Trek drüber guckt, dann ist dieses Bild der Orion-Lustsklavin, das haben wir immer so im Kopf, aber eigentlich ist das nie so richtig übermittelt worden.
Ah, was?
Das ist ganz witzig, weil fast jede Erwähnung von diesen Orion Slave Girls erfolgt außerhalb des Bildschirms, also man redet über die.
Ja.
Oder es ist halt eine seltsame Informationsquelle. Fangen wir an. Die Talosianer aus The Cage, die projizieren eine Illusion der Frau in das Gehirn von Captain Pike,
ja.
Die dann wie eine Orion-Sklavin aussieht. So.
Mhm.
Das ist ja nicht eine wirkliche Orion-Sklavin.
Ja, das stimmt allerdings. Hast du völlig recht, ja.
Das ist, glaube ich, Vina, die da die Orion-Sklavin spielen soll. Irgendwie. Mhm. In ähnlicher Weise spricht Quark immer wieder über seine Holospeed-Programme. Ne? So, ja, hier, Orion-Sklavin geben dir Massagen oder sind der Preis, wenn du diesen Labyrinth durchläufst oder sowas. Ne? Auch hier wieder, es geht um Orion-Sklavin, aber das ist ja eine fiktive Sendung. Das ist ja nicht die wirkliche Orion-Kultur. Das heißt, eigentlich sind uns die Orion-Sklavinnen an den seltensten Fällen wirklich mal gezeigt worden.
Mhm.
Und es ist mehr so ein, ja, mehr so ein Stereotyp, über das immer alle reden, aber das wir nie wirklich sehen. So.
Das ist ganz geil eigentlich, ja.
Vielleicht hätte man in Enterprise gar nicht damit aufräumen müssen, weil es das niemals gegeben hat, eigentlich. So. Also vielleicht hätte Enterprise einfach das machen müssen, was Lower Decks hier macht, nämlich einfach mal dahin fliegen, so, und gucken, ah, wo sind denn diese, Moment mal, hier sind ja gar keine Sklaven. Und dann, ja, das, ich weiß auch nicht, warum das die ganze Zeit im Quadranten erzählt wird, dass wir irgendwie, dass wir alle weibliche Sklavinnen haben oder sowas, ne?
Ja. Geil.
Ja. Umso besser, dass wir in dieser Episode dann wirklich mal auf der Heimatwelt der Orions sind. Die war übrigens früher laut Kanon Exo 3 und ist jetzt ein anderer Planet.
Mhm.
Woher kennen wir Exo 3? Weil da Roger Corby irgendwann verschwunden ist.
Ah, okay.
Und Roger Corby, das wird in What Are Little Girls Made Of erzählt, ist da verschwunden und hat dort vorher antike Orion-Ruinen durchsucht und Schriften übersetzt. Das heißt, die Orion war früher auf Exo 3 und sind jetzt woanders und haben da die Ruinen hinterlassen und auch ihre Schriften irgendwie hinterlassen. Ja.
Interessant, okay. Mhm.
Ja. Finde ich auch. Also wir sind jetzt, wir erfahren jetzt mal wirklich viel über die Orion hier, die
Ja,
werden jetzt quasi als richtiges Volk mal eingeführt.
Für Tendi ja auch zu viel.
Ja, genau. Und da kommen wir jetzt hin. Ne? Denn wir gehen auf die Cerritos, Tendi, also wir gehen erstmal ins Intro nach dieser Anfangsszene. Und dann landen wir in der Cerritos. Tendi, Mariner und Tilin sind gerade mit dem Katalogisieren von Krankheiten, die von Transporter-Biofilter blockiert werden, fertig.
Mhm.
Frage, warum müssen die eigentlich per Hand katalogisiert werden?
Habe ich mich auch kurz gefragt. Da habe ich irgendwie gedacht, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Also
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Ja, irgendwas müssen diese Junior Lieutenants ja machen, ne?
Ja, also sie sind fertig. Tendi ist verwundert, dass sie fertig sind.
Ja.
Mariner ist froh. Tendi jubelt dann und Tilin sagt, es sei unlogisch, die Ziellosigkeit zu feiern.
Das ist wieder ein schöner Dialog. Also auch wieder Tilin ist wieder hier sowieso in der Folge in Hochform. Ne?
Ja, absolut.
Aber ich habe dann auch kurz gedacht, verdammt, ich muss mich befördern lassen. Also wenn tatsächlich mit einer Beförderung es einhergeht, dass die Arbeit irgendwann endet, finde ich das wirklich großartig.
Das finde ich wirklich auch großartig.
Ja.
Aber es gibt ja durchaus Jobs, bei denen die Arbeit mal endet.
Ne? Nenn mir einen.
Vorübergehend.
Ja.
Müllwerker.
Ja, vielleicht.
Ja, die endet. Die Arbeit endet irgendwann. Sie beginnt dann auch wieder, aber sie endet irgendwann.
Naja, du hast schon recht.
So, Freeman kommt jetzt zu ihnen. Sie teilt Tendi mit, dass sie sofortigen Urlaub erhalten hat, um ihre Familie auf Orion zu besuchen.
Ja.
Grund, ihre Schwester heiratet. Tendi fühlt sich damit nicht so richtig wohl, muss man sagen.
Ja.
die versucht auch den Urlaub irgendwie abzulehnen, aber Freeman sagt, na ja, Starfleet will jetzt mit den Orions irgendwie guten Willen zeigen, weil da ist auch letztens so ein Orion-Schiff verschwunden und das könnte irgendwie diplomatisch ein bisschen schwierig werden.
Mhm.
Mariner freut sich erstmal mit uns über Backstory von Tandy. Ne?
Ja.
Also
wortwörtlich.
Spielt wir.
Ja. Ja. Was ich echt ganz geil finde.
Ja. Ja. Schwester, Hochzeit. So viel Backstory überfordert mich.
Ja.
Ja. Und was wir hier aber auch zum ersten Mal gehört haben, ist, dass Starfleet vom Verschwinden der Schiffe weiß.
Mhm.
Also es wird zum allerersten Mal überhaupt auf der Cerritos thematisiert, dass ja. diese Schiffe verschwinden.
Ja,
das finde ich auch spannend. Mhm. Also wir kommen der Lösung näher.
Mhm.
Tandy akzeptiert schließlich den Urlaub. Nachdem Freeman dann gegangen ist, bemerkt Mariner Tandys Unbehagen und fragt, ob alles in Ordnung ist. Und Tandy sagt so, ja, lang her, dass ich meine Familie besucht habe.
Mhm.
Und das ist eventuell schon ein Problem. Und ich weiß auch nicht, ob ich so gern an dieser Zeremonie teilnehme.
Mhm.
Und T'Lyn so, ach komm, ich will mit. So, weil ich kann diese Orion-Kultur für den vulkanischen Hohen Rat dokumentieren. Aber wir müssen uns daran erinnern, T'Lyn will ja immer noch zurück. Ne? Also die würde ja gerne wieder auf ein vulkanisches Schiff.
Absolut, ja. Das hat sie ja schon ein paar Mal gesagt. Ne?
Genau. Tandy fühlt sich weiterhin unwohl dabei und Mariner sagt dann so, ach komm, das Kennenlernen würde ja vielleicht auch ein bisschen besseren Verständnis von dir führen. So.
Mhm.
Sagt dann auch, ich habe mich oft genug ins Zeug gelegt, wenn es um Orion-Sachen geht. Bin mir auch nicht sicher, weiß ich nicht.
Mhm.
Also Tandy war auch mal extrem verletzt, als Mariner in Crisis Point die Orions alle als Piraten dargestellt haben, die gerne plündern. Ne?
Das stimmt, ja.
Und dann hat Mariner es nochmal gemacht, in We'll Always Have Tom Paris hat sie Tandy vorgeschlagen, benutzt doch bitte deine Pheromone, um das Dom-Jot-Spiel zu gewinnen.
Stimmt, so, ne? Ja.
Also Mariner stellt sich hier vielleicht ein bisschen besser dar, als sie in der Vergangenheit war.
Ja, aber Tandy unterstützt sie ja.
Ja, also Tandy ist erstmal nicht begeistert von der Idee. Mariner ja. sagt dann aber auch, ja, außerdem brauchen wir eine Pause von Bäumler und Rutherford. Hier, seitdem die beiden Mitbewohner sind, sind sie ein bisschen aufdringlich geworden, beenden gegenseitig ihre Sätze. unschön insgesamt. Ja, final gestattet Tandy schließlich widerwillig Mariner und T'Lyn, sie nach Orion zu begleiten.
Hm.
Girls Trip.
Ja. Yeah.
So, und dann gehen wir doch mal zu Bäumler und Rutherford. Bäumler, der übrigens auch eine Gedenktafel der Cerritos unter seinen Besitztümern hat.
Mhm.
Ja, Bäumler und Rutherford oder Brotherford, wie sie sich jetzt nennen, unterhalten sich dann erstmal darüber, wie atmungsaktiv das neue Line von Bäumler ist.
Mhm.
A cool duvet keeps the raisin rats away. Wie Bäumlers Oma sagte, eine kühle Bettdecke hält die Rosinenratten fern.
Die Rosinenratten, ja.
Manchmal vergesse ich, dass Bäumler ja auf einer Rosinenfarm groß geworden ist.
Ach, stimmt, das habe ich auch verdrängt. Ach, deswegen Rosinenratten. Ach so, echte. Ich dachte tatsächlich, das wäre so irgendwie sowas, so eine fiktive Figur, wie sich ja Kinder das gerne mal ausdenken, die dann irgendwie unter dem Bett wohnt oder sowas und dann...
Der ist auf einem Weingut, das Rosinen herstellt, groß geworden.
Ja, das Weingut, das droppt er ja da irgendwo nochmal.
Genau, ja, er sagt irgendwie so, ja, genau, mit dem Bonsai-Baum. Also, Rutherford fragt erstmal, ob er Bäumler nachts wach gehalten hat, wenn Rutherford sich im Schlaf bewegt. Bäumler ist völlig entspannt, die beiden sind froh, Mitbewohner geworden zu sein, und gehen dann zu ihrem Bonsai-Baum, um ihn zu gießen.
Mhm.
Nothing can stop Rutherford, ne? Da sie jetzt aber beide den Baum gießen wollen und beide glauben, dass sie dazu besser geeignet sind, ne, also hier Engineer gegenüber Vineyard-Sprössling,
ja.
beginnen sie dann zu streiten, wer den Bonsai gießen soll. Trouble in Paradise.
Hm.
Sebastian, ich möchte sagen, bei uns in der WG hätte es das nicht gegeben.
Nee, niemand hätte diesen Bonsai-Baum gegossen, sind wir mal ganz ehrlich, wirklich niemand.
Ja. Deswegen hatten wir von vornherein keine Pflanzen.
So. Das ist richtig, ja.
Das war weise Voraussicht.
Ja, auch sonst wurde nicht viel gegossen.
Das möchte ich nicht bestätigen an dieser Stelle.
Ich dachte jetzt eher so an Wasser ausgießen in der Küche, um sie mal zu schrubben oder so.
Aber es wurde schon viel begossen.
Ja, okay, maybe. Das steht auf einer anderen Karte.
Richtig. Wir gehen in Richtung Orion. Mariner, Tandy und T'Lyn kommen jetzt mit der Yosemite 2 auf Orion an. müssen wir uns nochmal dran erinnern, ne? Die ursprüngliche Yosemite ist in Where Pleasant Found Its Light zerstört worden. Da waren Mariner und Bummer damit unterwegs und sind dann in der Bruch gelandet und haben da dann Agimus gefunden, mhm, ne, auf dem Planeten. Mhm. Jetzt sind sie mit der Yosemite 2 unterwegs. Als sich das Shuttle nähert, sehen wir dann auch so einen Lastkahn im Orbit. Der ist auch aus der Enterprise-Episode Bound. Mhm. Der wird da von Harazar geführt. Mhm. Ja. Wir sehen dann auch noch kurz die Skyline von Orion. Da tragen mehrere Gebäude das Symbol, das die Orion-Crew in TAS, The Pirates of Orion, trug. Dieses Symbol sehen wir sehr, sehr häufig nochmal. Mhm. Und auf einem Hügel sehen wir jemanden, der ein Nashorn reitet.
Ja, warum nicht, ne?
Ich habe mich eher gefragt, warum. Das wird ja auch überhaupt nicht thematisiert.
Nee,
also wir sehen da einfach jemanden, der ein Nashorn reitet und das war's dann irgendwie. Ich habe mich gefragt, ob das ist, weil Reno fast ein Anagramm von Orion ist. Aber das ist wahrscheinlich zu sehr um die Ecke
Alter.
Gedacht.
Okay, aber es gibt sonst keine irgendwie Verweise auf Nashörner und Orions in der Geschichte Star Trek Orions oder so. Nein.
Nee, man muss ja auch wirklich sagen, dass die Orion-Kultur noch nicht so richtig weit ausgebreitet ist. Ne? Also in Enterprise ist es ein bisschen in diesen beiden Episoden, aber ansonsten nicht so viel. Also ja. Lower Decks macht hier wirklich, betritt hier quasi Neuland, muss man an dieser Stelle sagen.
Mit Nashörnern.
Mit Nashörnern. Ja, sie landen dann und Mariner ist erstmal überrascht, dass Tennys Familie in einem Schloss lebt. Wie der verdammte Billups. Ja, genau. Ja. Billups erinnern wir uns ja an Where Pleasant Found Its Light, Hesperia, ihr kennt das alles.
Ja.
Tandy versucht das erstmal runterzuspielen und dann werden sie von bewaffneten Wachen konfrontiert. Mhm. Mariner versucht erstmal Tandy und Tillen zu verteidigen, aber dann knien die Wachen vor Tandy nieder.
Natürlich.
Und bieten an, ihre Taschen zu tragen. Und Mariner, Tandy und Tillen werden dann auch von den Wachen auf so eine große Plattform getragen. Die dann von anderen männlichen Orions auch noch getragen wird.
Wir können die Sänfte doch weglassen, oder? Ja. Nee, offensichtlich nicht.
Nein, geht nicht. Ich würde auch mal gern auf einer Sänfte irgendwo entlang getragen werden.
Wirklich?
Glaube ich.
Es wäre mir wahnsinnig unangenehm.
Ja, wär's, aber trotzdem. Also es ist trotzdem mal eine neue Erfahrung irgendwie.
Es wäre mir wahnsinnig unangenehm. Ich würde nicht wollen, nee.
Aber wenn wir beide einfach mal so, keine Ahnung.
Von unserer Community getragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee,
nicht von der Community, von irgendwem.
Von irgendwem.
Nicht von der Community.
Die aber
Community,
dann hättest du zumindest einen Symbolcharakter. Wenn es irgendwer wäre, also wenn ich jemandem Geld dafür zahle, dass er mein Körpergewicht aushält, ich weiß nicht.
Ja, ich habe auch nicht von Geld gesprochen.
Sondern Erpressung?
Ehre.
Also Ehre, ja genau. Das ist mir ein bisschen flau im Magen.
Also Tandy wird nicht aus Ehre getragen, sondern die wird jetzt getragen und das bestätigt sie jetzt auch, weil ihre Familie halt Teil des Orion-Syndikats ist. Hm. Orion-Syndikat, zum ersten Mal in The Ascent erwähnt. Wer ist der für uns bekannteste Charakter, der jemals im Orion-Syndikat war?
Ja, hier die grüne Frau aus Discovery Staffel 4. Wie heißt sie denn noch gleich?
Das ist nicht das Orion-Syndikat, das ist die Emerald Chain.
Ah ja, richtig. Das ist aber ist das nicht so eine Nachfolgerorganisation?
Ja, 1000 Jahre später.
Ja, mein Gott. Das sind schon 1000 Jahre.
Dann ist die Deutsche Bank auch eine Nachfolgeorganisation der Fugger.
Ja, maybe.
So, wer ist der für uns bekannteste Charakter?
Ich passe.
Es war natürlich der wichtigste Charakter, der jemals in der Sternenflotte gedient hat.
Gedient an Orion?
Miles fucking O'Brien, ja. Der war Undercover-Agent des Starfleet-Geheimdienstes in der DS9-Episode Ehre unter Dieben. Honor Among Thieves.
Das sagt mir was.
Das war auch, finde ich, eine gute Episode. Er hat da ja irgendwie so einen Orion-Typen der kennengelernt. Mhm. Also einen Orion-Syndikat-Typen. Das war kein Orion, aber es war irgendwie einer vom Syndikat. Und der ist dann gestorben und dann hat er nachher, glaube ich, auch nochmal seine Frau besucht irgendwie, um der zu helfen. So.
Also es war keine, das Orion-Syndikat ist nur von Schlechtern und komischen Verbrechern zusammengestellt. Mir fehlen Worte, Folge, also es war ein bisschen mehr Grautöne als
Es waren mehr Grautöne, es war so ein bisschen halt Mafia-mäßig, ne? Irgendwie. Ja. Also es ist schon eine Verbrecherorganisation, aber es gibt halt einen gewissen Ehrenkodex innerhalb dieser Organisation.
Ja.
Ja, genau. Ja. So. Sie werden jetzt zu Tandys Eltern gebracht und nach der Begrüßung von Devana werden diese als Kriegerkönigin Shona Tandy und Brut Tandy vorgestellt.
Vielleicht auch, weil er einen langen Brut hat.
Ja. Brut, wieder mal ein Charakter, der von Nolan North gesprochen wird, den haben wir jetzt in letzter Zeit schon öfter gehabt. Ich habe ja schon mal gesagt, der hat selber schon mitgespielt in Star Trek Into Darkness als Brückenoffizier.
Mhm.
War dann in Much Ado About Boimler, war Lundy schon mehrfach als Transporter-Chief. Ne? Ja, und zuletzt war er auch, da hatten wir nochmal über ihn gesprochen, Livik in I Have No Bones Yet I Must Flee.
Ja, stimmt. Ne? Ja.
Der ja auch noch bestimmt nochmal zurückkommen wird. Worüber ich gestolpert bin, ist hier das Orions Don't Lie.
Das sagen sie ja selber, das ist Quatsch. Eigentlich relativ schnell.
Ja, yeah. Aber das ist halt sehr, sehr schön, weil das irgendwann dann in ein philosophisches Paradox führt. Das ist dieses, man nennt das in der Philosophie das Paradoxon des Epimenides.
Das ist aber auch ein komplizierter Name. So willst du nicht von deinen Eltern genannt werden.
Nein, genau. Hätten ihn nicht Karl nennen können. Ja, ne?
Sorry, dass an alle die Epidemie, was? Epidemie?
Epimenides.
Ah, nicht Epidemides, das wäre noch schlimmer.
Nein, das wäre auch noch schlimmer. Also. Epimenides war ein alter griechischer Philosoph, der hat gesagt, dass alle Kreter lügen.
Ja.
Und er selbst war Kreter.
Ich erinnere mich, ja. Da haben wir schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Ne?
Ja.
Ja.
Also wenn er die Wahrheit sagt und alle Kreter wirklich lügen, dann lügt er selbst, weil er ein Kreter ist. Aber wenn er lügt, wenn er sagt, dass alle Kreter lügen, dann könnte es auch sein, dass nicht alle Kreter lügen, einschließlich seiner eigenen Aussage, durcheinander.
Deadlock, würde man sagen.
Genau.
Ja,
kurz gesagt, also das Paradoxon zeigt, dass einige Aussagen sich irgendwie selbst widersprechen können. Und es ist schwer zu entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind. Also so ein quasi Denkknoten, den PhilosophInnen dir gerne ins Gehirn setzen möchten. So. Wenn Shona sagt, Orions don't lie, aber alle Orions immer lügen, wie Brut anschließend sagt, ja, dann hat Shona gelogen. Was wiederum aber zur Gesamtaussage passt. Also das ist kein Problem. Ja.
Ja.
So. Was Brut aber da sagt, ist das Paradoxon. Weil der ist ja auch ein Orion und er sagt, dass Orions immer lügen.
Stimmt. Ja, stimmt. Das ist ein Problem, ja.
Ja. Also ist gelogen, also lügen Orions nicht immer. Und dann.
Also ist es nicht gelogen.
Es ist nicht gelogen.
Ja.
Dann ist es wieder nicht gelogen.
Ja.
Also es ist gelogen, deswegen ist es nicht gelogen. Ja, also ihr merkt, sie haben ja versucht, kurz uns einen Knoten ins Gehirn zu basteln.
Ja.
Brut sagt dann, ich finde diesen Namen wirklich schön, Brut sagt Devana dann, dass ihre Schwester The Erica entführt wurde. Ja, Orion-Bräute werden wohl relativ häufig entführt, deswegen ist das für jetzt für Devana keine Überraschung. Ich muss sie jetzt Devana nennen, ne, weil
Tilly
heißen ja alle.
Ja.
Sie sagt, dass sie wahrscheinlich bald von einer rivalisierenden Familie hören werden. Und Shona sagt, ja, weiß ich nicht, weil so eine rivalisierende Familienentführung, die ist normalerweise viel früher im Prozess. Und das ist jetzt schon relativ spät. Also wir sind kurz vor der Hochzeit, das funktioniert nicht. Ne?
Mhm.
Und liebe Devana, bei dir als Haupttochter liegt es jetzt, der Erica zurückzubekommen. Ja, und unsere Tandy ist dann so extrem verärgert. Ne? Also die wurde jetzt nur hergelockt, um ihre Schwester zurückzuholen, anstatt eine Hochzeitszeit zu nehmen. Aber sie gibt dann halt auch nach und erklärt sich bereit, der Erica zu finden. Shona bedankt sich, bevor sie und Brut davongetragen werden, um ein Ölbad zu nehmen.
Mm, ja, es hat 3CPO, C3PO.
C3PO?
Weil Star Wars auch gerne gemacht.
Mariner hat das auch gerne.
Offensichtlich,
und,
ja.
Und irgendwie habe ich da jetzt auch Bock drauf. Ich habe noch nie ein Ölbad genommen. Wie geht das?
Also du kannst das natürlich einfach mal simulieren. Also ich bin mir nicht sicher, ob du in Öl komplett baden willst, weil das ist, glaube ich, nicht so eine... Also vielleicht ist es auch ganz weich und so.
Glitschig.
Ja, warmes Motoröl oder so.
Oh. Ja.
Oder halt, ja, keine Ahnung, du musst ja dann irgendein Öl nehmen, was jetzt nicht total... Also wenn es halt mit... Weiß nicht, Leinöl oder so machst, dann ist erstens teuer und irgendwie auch Verschwendung, ne? Also das ist ja sehr.
Kann ich so ein Ölbad kaufen irgendwie von irgendeiner Firma oder so?
Ja, aber dann schüttest du halt wahrscheinlich so ein bisschen Öl ins Badewasser, dann ist es ja halt vielleicht nicht so, wie wenn man in Öl baden würde.
Gentle Made Ölbad.
Okay, wir sind nicht gesponsert.
Mit natürlichen Ölen.
Das ist immer gut bei einem Ölbad, wenn da Öle bei sind.
Ja. Mal kurz gucken hier, welcher angenehmer Duft ist die Eigenschaft?
Das ist doch schon mal
Beschreibung.
Gut.
Beschreibung. Sojaöl.
Sojaöl, ja, Soja ist ja so eine Pflanze, die wächst ja wie bekloppt.
Pflegt mit hochwertigem Sojaöl, ob das irgendwas bringt. Fördert den Aufbau des, was ist das denn für ein Wort? Psychologischen.
Was?
Verschrieben, glaube ich. Psychologische. Also, ich denke mal, Sie meinten physiologisch,
ja.
Aber hier steht psychologisch. Also, fördert den Aufbau des psychologischen Hautmilieus.
Ja.
Ja.
Ist doch mal gut, so ein bisschen Milieu zu Hause zu haben. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich nur gut für wirklich trockene Haut. Also könnte ich mir vorstellen, also was heißt nur gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei trockener Haut vielleicht hilft. Vielleicht habt ihr da ja Erfahrungen.
Ich habe keine trockene Haut.
Ich auch
aber
nicht.
Trotzdem jetzt Lust auf ein Ölbad. Ich werde mal bald ein Ölbad nehmen.
Erzähl uns davon, aber mach das erst, wenn wir fertig sind hier mit dem Bums.
Ja, genau. Und ich mache keinen Livestream, keine Angst. Also.
Danke.
Wir gehen zurück auf das Readers. Bäumler und Rutherford streiten immer noch darüber, wer den Bonsai gießen wird. Dabei sprüht Rutherford Bäumler auch an und Bäumler antwortet mit You missed it me.
Du hast mich angefeuchtet.
Ja, wird das so übersetzt?
Weiß ich nicht. Könnte man, also es ist...
Du hast mich benebelt, habe ich mir gedacht, vielleicht.
Benebelt ist auch nicht schlecht, ja. Nebel werden ja auch noch eine Rolle spielen, ja.
Ja, eine große Rolle.
Ja.
Dann bekommt Bäumler eine Benachrichtigung, dass sie Zeit im Holodeck reserviert haben und sie einigen sich dann darauf, etwas Zeit dort zu verbringen, um hoffentlich dann die Dinge zu klären.
Offensichtlich gibt es Pop-Up-Nachrichten oder sowas, ne? Also sowas wie, oder
ja.
Das, was wir also vom Handy kennen, genau. Ne?
Kling, Notifications. Ihre Holodeck-Zeit beginnt gleich.
Ja.
Auf dem Holodeck betreten sie dann ein simuliertes Flussboot. Wir sehen auch tatsächlich ganz kurz, wie das heißt. Mhm. Das ist nämlich die AB Chambers.
Mhm.
Und das ist ein kleiner historischer Gag, weil die AB Chambers ist wirklich das Dampfschiff, auf dem Mark Twain kurzzeitig arbeitete.
Natürlich, ja.
Da gibt es sogar historische Aufzeichnungen drüber, weil ich meine, das war eine Zeit, in der es die New York Times auch schon gab. Und da gibt es eine schöne New York Times Meldung vom 24.09.1860.
Mhm.
Ja. Und die gibt's original genauso im Netz, dann kann ich sie dir vorlesen. Das 5 Jahre alte, 410 Tonnen schwere Dampfschiff AB Chambers, das nach St. Louis unterwegs war, lief auf Grund und sank nahe der Mündung des Missouri River.
Ups.
Das Schiff und seine Ladung erlitten einen Totalschaden, es wurde jedoch keine Toten oder Verletzten gemeldet. Samuel Clemens hatte zuvor einige Monate lang bis Ende Februar als Pilot an Bord der Chambers gedient.
Als Pilot? Also
von John Osborne.
Das heißt, er hat das Schiff gesteuert?
Ja, was ist sonst ein Pilot? Also ich habe es natürlich übersetzt, aber was ist ein Pilot sonst?
Ja, weiß ich auch nicht.
Oder?
Aber das heißt, er hat das absaufen lassen?
Nein, das war einige Monate zuvor.
Ach so, vorher, alles klar.
Aber der war schon zu dem Zeitpunkt schon so bekannt, dass das eine Nachrichtenmeldung in der New York Times wert war.
Nicht schlecht.
Ja. Ja, aber das Schiff ist halt offensichtlich gesunken.
Hm.
Ja, aber schön, dass sie es hier nochmal aufleben lassen. Jetzt betreten beide da den Hauptraum, sind beide als Mark Twain gekleidet. Zu ihrer gegenseitigen Verärgerung.
Ja.
Den echten Mark Twain, den kennen wir natürlich schon aus in Star Trek, ne? In Time's Arrow.
Ja, genau. Und sie sehen auch beide sehr ähnlich aus wie derjenige, welche der dort auftritt.
Ja, gut, aber das ist natürlich nicht so schwierig, weil es tatsächlich ja Fotos gibt von Mark Twain
aus dieser
Zeit und der exakt so aussah tatsächlich.
Ja.
Das war allerdings im Jahr 1893. Und, die AB Chambers ist ja 1860 schon gesunken, das heißt, es war deutlich davor eigentlich. So wird er da nicht ausgesehen haben.
Ne? Ja.
So, in übertriebenem südlichen Akzenten sprechen die beiden darüber, wer ursprünglich zugestimmt hatte, sich als Train zu verkleiden.
Ja.
Aber ich finde, sie machen das sehr, sehr gut mit dem übertriebenen südlichen Akzent.
Ja, absolut. Das klingt hervorragend, ja.
Ja. Unterdessen auf Orion. Tandy führt Mariner und Talyn in eine Bar namens Slit Throat, um Informationen zu erhalten. Tandy befiehlt dem Türsteher, sie einzulassen, der lehnt erstmal ab und dann erkennt er Tandy und schmeißt sie sofort auf den Boden. Oh Gott, die Mistress of the Winter Constellation. Haben wir schon mal gehört, ne? In We'll Always Have Tom Paris, da ist sie schon mal so genannt worden. Mhm. Und langsam kriegen wir halt in dieser Episode mal so ein bisschen Backstory, warum das denn so ist.
Ich finde, es klingt immer so ein bisschen nach Game of Thrones.
Ja, stimmt.
Ja.
Oder genau, oder irgendeinen anderen Fantasy-Kram.
Ja.
Genau. Der Türsteher fleht um Gnade, lässt sie ohne Probleme eintreten. Und auch im Innern wird Tandy dann von den anderen Gästen mit Ehrfurcht betrachtet. Und sie fühlt sich einfach extrem unwohl. Wie du, wenn du auf so einer Sänfte durch eine Disco getragen werden würdest.
Absolut, ja. Nicht wegen meiner Bekanntheit, sondern
nein.
Wegen der Sänfte.
Ja. Richtig. Der Barkeeper schenkt ihnen dann auch kostenlose Getränke ein. Übrigens aus einer Flasche, auf der das Bild des Orion-Captains aus The Pirates of Orion von Tass ist.
Ach.
Und dann wird plötzlich ein Messer auf Tandy geworfen. Tandy weicht aus, die Klinge trifft Mariner in die Schulter.
Ja.
Und Mariner so, ah, alles gut, aua, alles gut. zieht die Klinge wieder raus, schüttelt es ab. Mein Gott,
alles
super.
Und es passiert ja offensichtlich öfter, weil es wird ja ein Glas hingehalten mit blutigen Dolchen drin, wo sie dann den Dolch
unterbringen kann. Wo sie ihn so reinsteckt. Ja, das war eine Orion namens Madame G. Und Tandy kennt die auch und sagt, ja, ich hätte gern Informationen über die Erika. Madame G hat übrigens auch so einen Rührstab, auf dem auch wieder dieses Orion-Symbol drauf ist, von The Pirates of Orion. Madame G erzählt ihr, dass sie Gerüchte gehört hat, aber die muss sich Tandy erstmal verdienen. So. Und zwar bei einem Trinkspiel.
Mhm.
Tandy will weiterhin nicht, also sie macht eigentlich in dieser Folge nichts aus freiem Willen. So. aber gibt schließlich nach und das Trinkspiel besteht dann so, dass ein Alienkäfer auf einem Tisch freigelassen wird. Und der Käfer nähert sich dann entweder Madame G oder Tandy. Und wenn die einen Shot trinken, dann kriegen ihre Hand, die sie auf dem Tisch liegen lassen, ein Kraftfeld darum herum. Und das Insekt kann sie nicht beißen.
Well.
Was ehrlicherweise ein extrem gutes Trinkspiel ist.
Ja, irgendwie schon.
Wie könnte man das denn abwandeln, ohne dass man von einem Insekt gebissen wird und ohne dass man Kraftfelder braucht?
Mit irgendwas, was wehtut wahrscheinlich. Es gibt doch diese Spiele, wo man so Stromschläge bekommt.
Ja, stimmt. Das heißt, dann muss irgendwie so ein Counter ablaufen und ich trinke.
Bevor
ich einen Shot trinke, geht er wieder in die andere Richtung oder so.
Oder es gibt halt eine dritte. Nee, das gegen dein Gegenüber. Hat quasi den Schalter zum Stromschlag in der Hand und du musst halt, oder ihr gebt euch den Stromschlagschalter quasi immer hin und her und du musst dann halt versuchen, so schnell wie möglich zu trinken, bevor er an den Knopf kommt.
Aber ehrlicherweise, wenn zwei Leute sich gegenseitig Stromschläge geben können und sie haben ein bisschen was getrunken, dann machen sie es doch trotzdem.
Ja, wahrscheinlich. Doofe Idee.
Wir müssen ein Konzept entwickeln. So, beim nächsten Livecast wird das gespielt.
Auf gar keinen Fall. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Trinkspielen.
Ja. Das würde ja auch niemand öffentlich zugeben, dass er Fan von Trinkspielen ist.
Nein, das stimmt allerdings, ja. Wobei diese Bierpong, nee, wie heißt denn das jetzt? Das, was aus den USA so rübergeschwappt ist, das ist ja doch mittlerweile sehr beliebt. Sehr beliebt.
Ja. Ja. Bierpong, Flunkyball.
Flunkyball gab es schon zu unseren Zeiten damals.
Ja.
Als wir noch auf wilde Fahrten gefahren sind.
Ich weiß, dass wir in der WG, ich weiß nicht, ob du mal dabei warst, wir haben auch mal ein Spiel gespielt, das heißt Gefickt eingeschädelt.
weiß ich auch nicht so genau. Wie waren die Regeln?
Man sitzt im Kreis und muss eine ungerade Anzahl von Personen haben. Und dann macht man 1, 2, 3 und hält dann die Hand entweder mit der Handfläche oben oder mit dem Handrücken oben. So. Mit
der Handfläche oben oder, ja.
Mhm. Ne? Und das, was weniger gewählt haben, die haben verloren und müssen trinken.
Das ist halt so ein Bullshit. Das ist halt völlig egal. Das ist so, ach ja. Ja, nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich meine, das kann natürlich alles heißen.
Das heißt, du hast mitgespielt.
Ja, vermutlich.
Ja, okay. Genau. Drink responsibly. So, möchte ich an dieser Stelle noch sagen, ja. Nachdem wir 10 Minuten erzählt haben, was man für Trinkspiele spielen kann. So, Tandy gewinnt dieses Spiel. Mhm. Und Madame G erzählt dann Tandy, dass sie gehört hat, dass ein Orions namens Nial, der Erikas Ex ist, immer noch in der Erika verliebt ist. Mhm. Und Tandy glaubt jetzt, dass wenn Nial sie entführt hat, dies ernster sein könnte, als sie dachte. Und deswegen ist Tandy jetzt tatsächlich mal ein bisschen motiviert, auch wirklich was zu tun. Als sie gehen, lädt Madame G Tandy noch zu einem Brunch ein, aber Tandy sagt, naja, never ever werde ich das machen. So.
So. Obwohl sie es offensichtlich früher schon gemacht hat, was sie aber nicht wahrhaben will, beziehungsweise was sie nicht hören möchte, vor allen Dingen nicht vor den Ohren ihrer Freundin.
Richtig, genau. Die sollen sowieso nicht richtig zuhören. Am wenigsten Tillin, die ganze Zeit alles aufschreibt, was sie erlebt.
Ja, richtig geile Reisebegleitung.
So, wir gehen nochmal zu Bäumler und Rutherford, die streiten noch immer auf dem Holodeck kommen dann aber irgendwann mit ihrem übertriebenen südlichen Akzent zu einem Kompromiss. Sie erlauben sich beide als Mark Twain verkleidet zu sein und sie finden es dann auch irgendwie seltsam, dass sie sich leichter einigen können, während sie als Twain verkleidet sind. Vereinbaren dann, dass Bäumler den Bonsai-Baum an den ungeraden Sterndaten gießen wird, während Rutherford an den geraden Daten gießen wird.
Was wäre die Welt ohne Kompromisse?
Ja, und was wäre die Welt ohne korrekte Sterndaten? Die hätten diesen Kompromiss niemals in der Strange New Worlds Zeit schließen können.
Ja, weil er halt einfach dann auf gerade Sternzeiten folgen können. Das heißt, mitunter hätte Bäumler nie gegossen oder umgekehrt.
Genau, das wäre völlig unfair gewesen. Ja. Also gut, dass wir hier wieder gute Sternzeiten haben. Als sie gerade zu dem Schluss gekommen sind, ruft Ransom sie auf die Brücke und sie verlassen das Holodeck. Aber wir gehen nochmal auf Orion und zwar in den Pheromon-Dungeon voller Orion-Tänzer. Da landen nämlich unsere Mädels jetzt. Schöne Sichtschutzwände da übrigens in diesem Dungeon. Da haben wir wieder so ein Muster, das wir schon mal gesehen haben, nämlich in The Menagerie Teil 2, als Vina die Orion-Sklavin ist. Gibt es so einen Zaun der Fantasie quasi, die Pike erlebt. Und das ist exakt das Muster, was wir jetzt da unten in diesem Dungeon sehen.
Geil, okay.
Tillin bemerkt, dass insbesondere die Männer wahrscheinlich durch Pheromone einer chemischen Manipulation unterliegen in diesem Dungeon. Also es ist halt echt eine Drogenhalle da unten.
Ja.
So. Tandy ist das alles sehr unangenehm. Mariner versucht das irgendwie noch zu retten und sagt, ja, Tandy hat aber deutlich gemacht, dass die Sternflotte diese Pheromone erfunden hat. Hat sie?
Weiß ich auch nicht so genau.
In We'll Always Have Tom Paris hat Tandy auf den Spruch von Mariner nur gesagt, ja, ich bin nicht mal diese Art von Orion. Mhm. Vielleicht hat sie das andere ja offscreen klar gemacht, dass die Sternflotte diese Pheromone erfunden hätte. Naja.
Aber warum?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube eher, es ist Quatsch.
Ja.
Tandy entdeckt Daniel, der in einem Käfig tanzt. Als er sie sieht, versucht er dann zu fliehen, wird aber von Tandy erwischt. Er sagt ihr, ich weiß nichts, ich verbringe meine Zeit immer nur mit den Pheromonen. So. Mhm. Dann kommt eine Orion namens Ingrita dazu, die ist offensichtlich die Besitzerin des Dungeons und fragt Tandy, warum sie Nial angreift. Und lädt sie ein, erstmal was zu trinken und ausschweifend zu werden.
Auch so ein Kapitel, Tandy nicht diskutiert haben möchte eigentlich hier. Ja.
Nein, genau. Tandy lehnt ab Ingrita sagt ja, aber früher konntest du Männer sogar ohne Pheromone kontrollieren. Das war ziemlich. Tandy so, stopp,
hör auf. Don't.
Ja.
Tillin tippt weiter.
Tillin fragt dann auch, ob pheromonale Orions von Natur aus manipulativ sind. Und da ist Ingrita sofort beleidigt, ne? Und sie wirft dann ein Messer auf Tillin. Sie weicht aus, aber das Messer trifft natürlich Marin.
An die gleiche Stelle,
ne? Guter Running Gag eigentlich, ja. Der da hier eingeführt wird.
Mochte ich auch.
Ingrita befiehlt ihren Wachen dann, Tillin anzugreifen und Tandy verhindert das, weil die sprüht einen Verbindungsdunst auf die drei Angreifer. Mhm. Und der Dunst befreit sie von der Kontrolle der Pheromone.
Ups.
Und einer so, oh, noch ein Pheromon-Dungeon. Ja. Als Tendi dann droht, den Dunst im ganzen Dungeon zu versprühen, was natürlich Ingritas Arbeitsgrundlage zerstören würde,
ja.
Sagt Ingrita Nial, pass mal auf, du arbeitest jetzt mit Tendi zusammen. Und Nial macht das auch. Er gibt zu, dass sein Leben seit der Erikas Verlobung ein absolutes Durcheinander ist. Ne?
Mhm.
Er ist einfach nur noch pheromonsüchtig und gelegentlich stalkt er Erika.
Ja. Klingt auf jeden Fall nach einem gesunden Lebenswandel.
Genau. Sehr gesund. Das ist wirklich, wir machen sehr, sehr viele Witze drüber, aber im Prinzip wird uns hier einfach nur ein Junkie erzählt.
Ja, richtig.
Der Nial. So. Er sagt, aber hier an der Stelle ist natürlich ganz praktisch, weil er hat Erika gesehen und er sagt, ja, die war hier zuletzt, habe ich die auf dem Schrottplatz gesehen. Tendi sagt so, ja, okay, danke dir und wie wär's denn, wenn du jetzt mal nach Hause gehst?
Mhm.
So. Ja, klappt nicht gut, weil kurz danach verhöhnt Ingrita ihn und lässt ihn ihren Fuß ablecken. Tja.
Genau, sei nicht so devot, leck bitte meinen Fuß ab.
Genau. Zurück auf das Cerritos. Bäumler und Rutherford kommen auf die Brücke. Bäumler hat dann noch den Schnurrbart an. Sehr, 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 sehr
witzig.
Rutherford so.
Stimmt.
ja, sie sehen dann, wie Freeman gerade in einem hitzigen Streit mit einem Chalneth namens Kokor über das Scannen einer oszillierenden Nebelwolke verwickelt ist.
Mhm.
Kannst du dich noch an die Chalneth erinnern?
Nee, nicht wirklich.
Die haben wir bei TNG gesehen, in der Folge Allegiance. Das ist die Folge, in der Picard sich plötzlich in so einer Zelle wiederfindet und durch ein Duplikat auf der Enterprise ersetzt wird.
Ah, ja, da klingelt was.
Mit mehreren Gefangenen.
Mhm.
Und einer dieser Gefangenen ist irgendwann Chalneth.
Mhm.
So ein Schiff haben wir nie gesehen, aber dieses Schiff ist tatsächlich auch schon mal gezeichnet worden. Es gab einen TNG-Comic von DC im Jahr 94 und auf dem Cover war so ein Chalneth-Schiff und das hier sieht so aus wie dieses Chalneth-Schiff.
Okay.
Also man hat da tief gegraben, um tatsächlich mal irgendein Design zu finden, wie so ein Chalneth-Schiff aussehen könnte. Ja, Kokor lehnt Freemans Behauptung ab. Der sagt, ja, hier, Scan würde meine Datensammlung stören. Freeman sagt, ja gut, ich kann ja die gesammelten Daten mit dir teilen. Und Kokor sagt, nee, Starfleet-Daten vertrauen wir schon mal gar nicht.
Mhm. Sind nicht genau genug. Ne? Also der sah gar nicht so aus, als wäre er so ein Daten-Nerd irgendwie. Ne?
Ja, also. Ne?
Ja, nie nach dem äußeren Urteilen. Ja, ja, genau.
Charge a book by its cover.
So.
Ne? Freeman sagt dann, ja, aber wenn wir jetzt keine Einigung erzielen, dann wird die Phasen verschoben, diese Nebelwolke, und dann ist sie auch nicht mehr in unserer Realität. Dann kann keiner mehr sie scannen, ne? Und Kokor so, ja, ist halt eben so. Und Freeman, oh, wir müssten irgendwie einen Kompromiss finden. Und Bäumler und Rutherford so, aha.
Kompromiss. Wir haben
eine gute Idee. So. Zack, sind die beiden am Holodeck, beide als Mark Twain verkleidet. Und
was ein Schwachsinn. Ja.
Ja. Und Freeman soll jetzt im südlichen Akzent über einen Kompromiss mit Kokor sprechen. Ja, Freeman versucht das tatsächlich auch. Die ist zwar total verwirrt, aber versucht's mal. Es wird allerdings gar kein Fortschritt erzielt. Und die Idee endet dann in einem Scheitern. Kokor wird frustriert, beginnt zu randalieren. Und Freeman sagt, sagt mal ihr beiden, warum dachtet ihr denn, dass diese Idee funktionieren würde? Und sie sagen, ja, also da war diese Nummer mit unserem Bonsai-Baum. Und Kokor so, was ist dein Bonsai-Baum? Also. Da haben wir doch schon mal wieder eine Lösung gefunden.
Mhm.
So. Wir gehen auf Orion zurück. Tendi führt Mariner und Talin zu einem verlassenen Wrackschiff. Ist dir das bekannt vorgekommen, dieses Wrackschiff?
Nee, erstmal nicht. Hinterher habe ich dann gedacht, ob es irgendwie wirklich was Starfleet-mäßiges ist, aber nee. Aber
ist es?
Ja.
Beziehungsweise nicht unbedingt Starfleet, ist auf jeden Fall ein Föderationsschiff, die USS Raven,
mhm.
Der hat zumindest dasselbe Design. Und die Raven ist das Schiff, mit dem die Eltern von Seven of Nine losgeflogen sind, um die Borg zu studieren.
Krass, okay.
Ja.
Das ist lang her, ja.
Die Voyager-Episode heißt The Raven.
Mhm.
Ja. Und so sieht das hier aus. Tandy erinnert sich daran, wie sie und der Erica oft als Kinder heimlich von zu Hause weggelaufen sind und an diesen Ort gekommen sind. Sie hat sich oft vorgestellt, ja, wie wäre es denn, ein Leben außerhalb der Piraterie zu führen. Und dann gesteht sie Mariner und Tillin, ja, ich muss auch euch jetzt mal zugeben, also eigentlich bin ich Attentäterin, als Attentäterin erzogen worden. Und ich hasse es, dass ihr das jetzt wisst und dass ihr mein wahres Selbst gesehen habt. Und die beiden so, ehrlich, das ist uns doch schon die ganze Zeit klar. Also schon seit, wir müssen auch sagen, seit 2, 3 Staffeln wissen wir, dass du Mistress of Winter Constellation bist und dass du sicherlich nicht als Starfleet-Tandy geboren worden bist. So,
ja.
Ne? Mariner widerspricht dann Tandy vehement und sagt, ja gut, aber dein wahres Selbst ist das, das glücklich auf der Cerritos irgendwie rumnerdet und Sachen scannt. So,
ne? Ja, das war ein schöner Moment.
Genau. Voll. Und Tandy umarmt sie dann auch bei dieser Aussage und dankt den beiden, bevor sie ihnen dann auch sagt, dass das hier der Ort ist, an dem sie, die Erica, gesagt hat, dass sie sich der Sternflotte anschließen möchte.
Mhm.
Und in dem Moment taucht dann auch der Erica auf und beschuldigte Werner, ihre Familie verlassen zu haben. Gassa, ich habe sie angekündigt.
Ah, ja.
Die Erica wird von Ariel Winter gesprochen.
Ariel
und
Winter.
Ja. Das ist Alex Dunphy von Modern Family.
Also die, okay.
Mhm. Älteste Tochter? Nee, die mittlere Tochter. Genau. Also die jüngere Tochter, mittlere Kind.
Ja. Genau, ja. Hätte man ja erkennen können. Das ist ja zumindest eine sehr prägnante Stimme, ne?
Ja, genau. Ich finde, man erkennt es auch, wenn man es weiß. Also
ja.
Wenn man es weiß, dann hört man es sofort. Tandy erkennt, dass der Erica sich selbst entführt hat. Und die Vermutung ist jetzt, ja, das war alles nur ein Spiel, um sie zur Hochzeit zu bringen. Die Erica zieht ein Messer und springt auf sie zu. Mariner und Tillin stehen ihr zur Seite. Tillin aber immer noch im Beobachtungsmodus. Ne? Orions lösen also Streitigkeiten durch Gewalt.
Tipp, 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 tipp.
Diana bittet die Erica, ob sie nicht über ihre Probleme sprechen können. Die Erica lehnt ab, wirft ein Messer auf Diana. Die ausweicht, das Messer fällt in die Wand und trifft erneut Mariner an der Schulter zu ihrer Frustration. Die hatte sich extra irgendwo hinten, ganz hinten hinter irgendwas versteckt. So. Ging nur über Bande.
Geil, ja.
Wütend über den Angriff schnappt sich Diana dann ein scharfes Metallstück und verlangt Respekt, weil sie ist ja die Prime. Das hatten wir vorher schon mal gehört.
Ja.
Die Prime ist die erste Tochter, die quasi die Familienehre übernehmen soll.
Mhm.
So. Beide Schwestern beginnen dann zu kämpfen. Wo wir diesen Kampf zu Ende sehen, gehen wir nochmal kurz auf die Cerritos. Da zeigen Bäumler und Rutherford Cockhoy jetzt ihren Bonsai-Baum. Der ist von der Schönheit begeistert und Bäumler und Rutherford sprechen darüber, ja, und wir kümmern uns auch um den. Und dann währenddessen isst Cockhoy diesen Baum einfach auf und trinkt dann die Flasche, die sie zum Gießen verwendet haben.
Ja, aber ist damit irgendwie ganz gut gelaunt, ne?
Ist total gut gelaunt damit. Das ist auch wieder so eine kleine Reminiszenz an Allegiance. Da war es der Chynoth Essok, der mit Picard eingesperrt war.
Mhm.
Und der fühlte sich nicht in der Lage, diese Nahrungsscheiben zu essen, die Picard und die anderen da von den Leuten, die sie eingesperrt hatten, zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja.
Die wollte er einfach nicht essen, deutet aber die ganze Zeit an, dass er sich, dass er so einen anderen Gefangenen essen könnten. So. So. Also ist offensichtlich auch. Also es sind offensichtlich Fleischfresser eigentlich.
Mhm.
Und Bonsai-Baumfresser. So.
Ja, jetzt, ja.
Jetzt, wo Coco satt ist, sagt der Freeman, ja gut, dann mach halt weiter mit dem Scan deiner Nebelwolke. Und sie verlassen alle den Raum. Zurückbleiben Bäumler und Rutherford und schauen traurig auf das, was von ihrem Bonsai-Baum übrig geblieben ist. Lil Boney.
Was man nicht alles tut für den Frieden, nicht?
Ja.
Für Diplomatie. Ja.
Diana und Erica kämpfen weiter auf Orion. Diana fragt, warum der Erica ihre eigene Entführung inszeniert hat und der Erica antwortet, naja gut, das war halt die einzige Möglichkeit, dass du nach Hause kommst.
Mhm.
Weil, wenn ich dich einfach eingeladen hätte, wärst du nicht gekommen. Weil, seit du die Sternflotte betreten hast, hast du Orion nicht mehr besucht. Sie wirft Diana sogar vor, sie für die Wissenschaft verlassen zu haben. Obwohl sie von Geburt an darauf trainiert wurde, die Hauptmörderin der Familie zu sein.
Ja.
Da hören wir auch nochmal das Ding mit, du hast uns quasi für Scan verlassen. Alles musst du nur scannen. So.
Ja, der Running Scanning Gag hier.
Und der Warner antwortet, ja, also Mörderin wollte ich halt auch nicht werden. Und der Erica sagt, ja, ich auch nicht. So. Und schlägt der Warner dann zu Boden. Genau. Und die Erica sagt jetzt, naja, gut, dadurch, dass du zur Sternenflotte eingetreten bist, musste ich Verantwortung übernehmen, musste das Leben als Familienhauptmörderin führen, ohne meine Zustimmung. Tja. Und da musste Werner dann tatsächlich auch sagen, ja, ich hätte vor dem Weltgang mit dir sprechen müssen, anstatt anzunehmen, dass du die Position willst.
Ja.
Ja. Und die Erica rammt dann auch wütend ihr Messer in die Wand neben die Werners Kopf und sagt, ja, ich wollte an deiner Stelle übernehmen, aber ich fühle mich nur wie eine bleiche Kopie im Vergleich zu dir. Ne? Ja, der Werner sagt, nee, ich bin ja der Sternflotte beigetreten, weil ich überzeugt war, dass du als Hauptmörderin der Familie bei weitem besser wärst. Und das hast du gerade bewiesen, denn du hast mich gerade im Duell besiegt.
Das ist also das alte Geschwister-Game hier, ne?
Genau. Und damit können sie sich jetzt am Ende doch irgendwie einigen. Der Werner ist für die Wissenschaft bestimmt, die sie immer geliebt hat. Und der Erica ist für den Weg auf den Verbrecherthron bestimmt. Ja. Sehr, sehr schöne Charakterentwicklung hier eigentlich für Tandy, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das macht halt auch nochmal klar, dass sie von Anfang an eigentlich nicht da sich wirklich hingehörig gefühlt hat und dass sie halt auch ziemlich genau da richtig ist, wo sie gerade so ist, ne? Also
ja.
Ja, das macht so den Bogen nochmal klar und auch, warum sie halt mit ihrer Orion-Vergangenheit so viel Schwierigkeiten am Ende hat. So.
Weißt du, was ich das Schönste während dieses Kampfes fand?
Sag's mir.
Tillin. Mariner will mehrfach eingreifen, ne? Ja. Weil sie irgendwie sieht, dass Devana bedroht ist.
Ja.
Und Tillin hält sie mehrfach davon ab, einzugreifen.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich glaube nicht, dass man uns jetzt erzählen wollte, dass Tillin einfach sagt, ja, ich bin hier Beobachterin und ich will wissen, wie das ausgeht. Sondern ich glaube, dass man uns hier schon zeigen wollte, dass Tillin durchschaut, dass die Tandys das gerade brauchen.
Ja.
Dass die gerade mal miteinander kämpfen müssen, um klar zu kommen irgendwie.
Ja, ich meine, wenn sich jemand mit Ritualen auskennt, dann sind es die Vulkanier.
Ja, und das ist dann natürlich die schöne Seite an den Vulkaniern. Die versuchen immer alles irgendwie zu verstehen. Sind dabei sehr, sehr nüchtern, aber sie verstehen dann halt auch irgendwann.
Ja. Ja, genau. So. Ja. Endlich mal was Gutes über Vulkania gesagt hier. Müssen wir mal rot im Kalender ankreisen.
Ja, genau. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Erica ist dann nach dieser Versöhnung besorgt. Ja, jetzt kommen wir aber zu spät zur Hochzeit und Devana sagt, naja, Moment mal, ich bin vielleicht kein Pirat, aber ich habe meinen Anteil an EPS-Leitungen schon umgeleitet. Das kniet sich unter die Konsole des Schiffs und versucht da irgendwie Energie umzuleiten. Auf jeden Fall schafft sie das. Sie hat ja auch schon mal ein Schiff geklaut in Here All Trust Nothing, letzte Staffel.
Ja.
Sie schaffen es, das alte Raumschiff hochzufahren und zur Hochzeit zu fliegen. Auf dem Weg fragte Warner Tillin dann noch, ja, pass mal auf, hier deinen Bericht, den du die ganze Zeit schreibst in den Hohen Rat, ne, mit diesen Gewalttaten der Orions. Könntest du das vielleicht weglassen? So, ne? Und Tillin wirft den Bericht aus dem Fenster und sagt, naja, es kann das eh nicht veröffentlichen, weil es wäre unethisch, den Bericht ohne deine Zustimmung zu veröffentlichen.
Cooler Move, ne?
Cooler Move?
Ja.
Und absoluter Quatsch. Also zumindest aus einer vulkanischen Perspektive.
Ja.
Wenn wir eins von den Vulkaniern wissen, ne, dann ist, dass die ständig Arten überwachen ohne deren Zustimmung.
Das stimmt.
Das ist die Grundprämisse von First Contact.
Richtig, genau. Einschließlich der Menschheit, richtig, ja. No. Aber es ist ja was anderes, wenn sie es nicht wissen.
Ja, aber das, also nein, so, ne, das, also die Grundprämisse von First Contact, die Vulkanier überwachen die Erde, die Grundprämisse von The Andorian Incident, die Vulkanier überwachen Andoria, die Grundprämisse von Carbon Creek, die Vulkanier leben auf der Erde, um das Verhalten der Menschen zu studieren, ohne dass die Menschen es wissen, also was Tillin hier erzählt, ist wirklich absoluter Unsinn. So, also in die vulkanische Ethik passt es offensichtlich sehr, sehr gut rein, irgendwelche Berichte ohne Zustimmung der zu Berichtenden quasi zu veröffentlichen.
Ja, das stimmt schon, ja.
Aber dann umso höher können wir es vielleicht anrechnen, dass Tim das hier vielleicht sogar aus einer Art von Freundschaft gemacht hat.
Ja, und da muss man doch jetzt schon hier irgendwie mit der vulkanischen Augenbraue mal hier ein bisschen wackeln, ne? Das ist ja durchaus bemerkenswert.
Ja. So, als sie sich jetzt der Hochzeit nähern, platzt der Plasmaverteiler des Schiffes. Das Schiff wird zu einer Bruchlandung außerhalb des Hochzeitslokals gefunden und sie kommen dann zwar zu spät zur Hochzeit, aber Shona ist einfach froh, sie sicher zu sehen und sie beginnen dann auch mit der Zeremonie.
Mhm.
Später auf der Cerritos zeigen Mariner, Tandy und Tillyn dann Bäumler und Rutherford noch ein paar Fotos. Ne? da sehen wir dann auch so ein paar matriarchale, kann man das so sagen?
Matriarchalische.
Auf jeden Fall sehen wir so ein paar Sachen, die bei uns in unserer Patriarchatsgesellschaft eigentlich immer anders gewesen wären. Also zum Beispiel, die Frau trägt hier den Mann über die Schwelle und sowas. Ne? Und
so.
Bäumler und Rutherford sind erstmal sauer, weil sie nicht zur Hochzeit eingeladen worden sind.
Mhm.
Mariner erzählt, dass sie während des Vater-Tochter-Tanzes gestappt wurde. Es gab also zum vierten Mal eine Messerattacke.
Ouch.
Ist schon relativ neu, dass Mariner jetzt hier die Rolle übernimmt, die sonst immer Bäumler hatte. Ne?
Ja,
komische Sachen passieren mit dem Körper.
Ja, ne? Stimmt.
Ja. Bäumler und Rutherford enthüllen, dass ihnen Freeman nach dem Fiasko mit Cocoa verboten hat, jemals wieder als Mark Twain auf dem Holodeck zu spielen. sie geben aber zu, dass es nicht so universell einsetzbar ist, wie sie zunächst dachten. Aber sie haben auch eine neue Lösung gefunden. Da sie sich zuvor darüber gestritten haben, ob ein Ölgemälde und ein Aquarellgemälde, die der Enterprise D in dem Quartier aufhängen sollen. Was würdest du machen? Öl oder Aquarell?
Öl. Ja, Aquarell wäre mir zu, oder es ist ein geiles, ich habe überhaupt gar nichts gegen Aquarell, aber das müsste dann halt irgendwie schon ziemlich nice sein, weil das ist ja dann eher eine Interpretation, während das in Öl ja wahrscheinlich recht originalgetreu, also aussehen könnte. Es gibt auch Leute, die in Öl gemalt haben und man hat nichts erkannt, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Bob und Rutherford finden als Kompromiss Acryl. Als sie im Holodeck sind und als Mozart verkleidet Klavier spielen. Genau, das ist
Cembalo.
Was, ein Cembalo?
Cembalo, Cembali, ja. Cembalo, Cembali?
Mozart haben wir auch schon öfter gehört, ne? Gerade auf der Enterprise D.
Ja. Also auch interpretiert von Data oder so, ne? Hat er nicht auch.
Bestimmt,
ja.
Bestimmt. Ja, und damit geht diese Episode zu Ende.
Verrückt.
Verrückt? So schnell ging's.
So schnell ging's, ja.
ich glaube, du hast bis jetzt immer angefangen zu bewerten.
Ne? Ja, fang du doch mal an. Komm, trau dich. Hau mal raus hier.
Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass ich nicht so richtig gerade bei Lower Decks drin bin irgendwie.
Ja.
Ich spüre es gerade nicht so richtig. Das geht mir auch weiterhin so. Ich weiß gar nicht, woran es liegt.
Spürst du denn gerade irgendwas? Also spürst du noch irgendwas in deinem Leben?
Ich spüre noch irgendwas in meinem Leben. Ich habe jetzt sogar so eine Marvel-Serie gesehen und fand sie gar nicht so scheiße.
Ach du Heiliger.
Also ich finde es aber auch weiterhin extrem gut, was Lower Decks uns hier zeigt. Ich glaube sogar, dass das die beste Episode dieser Staffel war. Wie gesagt, ich fühle es noch nicht so richtig. Ich bin nicht so richtig drin. Hab jetzt auch mit ein paar Leuten schon gesprochen, denen das ähnlich geht.
Mhm.
Das mag aber kein allgemeines Urteil sein. Ich höre auch sehr, sehr viel Gutes. Und grundsätzlich, ich sage ja auch nichts Schlechtes. Ich finde, dass Lower Decks weiterhin abliefert und hier, wie gesagt, glaube ich, sogar für mich die beste Episode dieser Staffel hinlegt, weil sie so schön ausgeglichen ist, weil die Gags sitzen, weil Tillyn immer weiter punktet mit ihren One-Linern und mit ihrer allgemeinen Entwicklung und weil hier wirklich viel Charakterentwicklung bei Tandy gemacht worden ist. Ja, und die B-Story, die war halt albern, aber doch ganz witzig und sie wurde vor allen Dingen sehr, sehr kurz erzählt.
Ja.
Dementsprechend gute Episode. Ich fühl's trotzdem noch nicht ganz. Aber ist halt so.
Mhm. Ist bei mir ein bisschen anders. Ich habe ja schon irgendwie bei der letzten Episode gesagt, dass ich da jetzt wieder mehr fühle oder dass ich da, also dass ich die, also ich gefühlt habe ich es, glaube ich, die ganze Zeit so. Also ich freue mich gerade wieder doch durchaus auf das, was da gerade passiert. Ich glaube, am Anfang, bei der ersten Folge, habe ich auch so ein bisschen gesagt, dass ich ein bisschen Andock-Schwierigkeiten hatte. Aber ich finde auch, dass diese Episode jetzt die Fortsetzung ist von dem, was wir in der letzten Woche besprochen haben. Zumindest so aus meiner Perspektive, dass es gerade nach vorne geht, weil ich nicht so glücklich war mit den ersten Episoden. Und ich würde das tatsächlich sogar stützen, dass es die bisher beste Folge dieser Staffel ist. Ausgeglichen fand ich ein schönes Wort, hast du gerade benutzt. Sie war irgendwie... Es hat irgendwie alles gestimmt. Ja, die Behandlung war jetzt nicht irgendwie total überragend, wahnsinnig super, mega kreativ, aber sie hat auch nicht genervt und ich fand sie tatsächlich auch witzig. Also ich fand auch, dass ich war gerne in der Behandlung und das hatte ich jetzt in den letzten Folgen häufiger mal nicht. Zum Teil hätte ich mir sie gerne weggewünscht. Also das war für mich auf jeden Fall schon mal ein großes Plus an dieser Folge, was sie halt auch ausgeglichen gemacht hat. Und die A-Handlung fand ich auch richtig gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe, als es schon losging, in den ersten Minuten, als klar war, dass wir jetzt nach Rhein fliegen, auf eine Hochzeit, ich war sofort dabei und hatte total Bock, irgendwie jetzt dahin zu fliegen. Und fand auch das, was uns erzählt wurde, war so eine gute Mischung, so wo wir eigentlich in der letzten Staffel gewesen sind. So eine gute Mischung aus Unterhaltung und Story und in dem Fall natürlich auch ganz viel Charakterentwicklung. Und diese Mischung gefällt mir gerade wirklich sehr gut. Plus Tillin, die ich auch echt feiere. Also ich finde die Folge auch
krass,
echt,
ne?
Ja, finde also echt ein Gewinn, diese Figur. Mir hat die Folge richtig Spaß gemacht. Also ich fand es richtig gut.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann sind wir uns ja wirklich einigermaßen einig.
Ja.
In der eigentlichen Bewertung des Inhalts. Für Gefühle kann ja irgendwie keiner was. So,
ne? Nein, niemand kann was für Gefühle.
Genau. Und wir können jetzt tatsächlich ja sagen, ihr könnt wieder kommentieren.
Ja.
Auf natürlich den sozialen Medien, aber jetzt auch wieder auf discoverypanel.de. Es ist ja auch nicht so schlimm, wenn die Kommentare dann irgendwann weg sind, weil es geht ja jetzt vor allen Dingen um das Feedback, was wir jetzt von Folge zu Folge machen. Und
genau.
Das können wir dann in der nächsten Woche wieder aufnehmen und da habe ich Bock drauf.
Ja. Und dann können wir ja einfach mal kurz einmal, ne, also wir sprechen jedes Feedback einmal kurz an. Wir werden nicht jedes vorlesen, aber wir sprechen jedes Feedback einmal kurz an. Dann haben wir sie zumindest im Podcast verewigt. Wäre das eine Idee?
Also für mich ja.
Okay.
Nun gut, dann würde ich sagen, Sebastian, gute Nacht.
Hm? Gute Nacht, ja, wird Zeit. Es wird wirklich Zeit.
Wird Zeit?
Ja.
Und wir sprechen uns die Tage, möchte ich sagen.
Ich freue mich. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.